Cheers. Cheers.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Und hör mal, es ist ja immer Luft nach oben.
Immer.
Und deshalb haben wir ein paar Feedback-Fragen für euch vorbereitet.
Wir wollen Cheers einfach noch toller machen. Und deshalb bitten wir euch, nehmt an unserer Umfrage teil. Ihr tauscht also ein paar Minuten eurer Zeit in ganz, ganz viel Weinwissen. Uns interessiert zum Beispiel...
Welche Themen mögt ihr am meisten? Wollt ihr mehr Gäste bei uns im Podcast haben? Und was können wir sonst noch optimieren?
Ja, und ihr könnt natürlich auch was gewinnen. 3 AirPods Pro warten auf euch. Den Link zur Umfrage, den findet ihr in den Shownotes. Und die Teilnahmebedingungen, die gibt's auf unserer Website.
Ja, ich würde da ja auch gerne dran
teilnehmen. Nein. Jetzt geht's los mit eurem Lieblingspodcast.
Cheers.
Ich bin so urlaubsreif.
Ich auch. Ich möchte jetzt auch mal langsam in den Urlaub.
Ist abgefahren, weil ich rechne gerade so, Sommerurlaub ist gar nicht so lange her.
Ich habe keinen Sommerurlaub gemacht.
War ja Österreich, Aktiv- und Vitalurlaub, würde ich mal sagen. Ne? Viel wandern, viel reiten, Tennis spielen.
Viel Knödel essen. Was hast du da gegessen? Knödel?
Ja, du weißt ja, ich habe viel Gemüse, wir haben viel gekocht.
Ja.
Haben ja so eine Hütte gemietet.
Ah, okay.
Und haben uns eigentlich selbst versorgt, weitgehend.
Selbstversorger. Jonas, der Selbstversorger.
Ihr hört Cheers, der Wein-Podcast mit Lou.
Ich möchte so gern mal wieder nach Italien. Dreht sich heute auch bei
das
uns.
Das trifft sich ja hervorragend, dann nehme ich dich heute mit.
Nee, ich habe wirklich so richtig Sehnsucht, weil das etwas ist, was wir immer wieder planen, habe ich dir gesagt. Und dann nochmal jetzt Bude bei die Füße. Wohin sollte ich fahren? Alles außer Sizilien. Du darfst nicht Sizilien sagen, weil du immer sagst, ja, fahr doch nach Sizilien.
Ja, das ist
so weit weg. Sizilien ist wirklich.
Das ist so fies, weil ich mir gerade denke, wir haben ja hier ein bestimmtes Thema heute vorbereitet.
Kannst du ja schon sagen.
Ist schon schön da in der Toskana.
Ja.
Ist schon schön.
Hat auch Peter Fox schon drüber gesungen.
Ja, Piemont.
Was mit Ligurien?
Jonas, Piemont.
Ligurien.
Ist, ja, aber dann kannst du auch nach Sizilien rübersetzen. Dann ist ja schon ein bisschen auf der Hälfte der Strecke.
Was? Ligurien ist doch ganz weit vorne.
Ja, so Mitte, oder?
Nee. Ligurien ist ziemlich weit vorne.
Im ersten Drittel?
Ja.
Das muss ich mir gleich mal auf der Karte angucken. Aber Toskana ist wirklich richtig, richtig schön. Und was ich aber auch toll finde, da waren wir letztes Jahr im Oktober, ist jetzt schon wieder fast ein Jahr her, im Piemont. Weil das Piemont, kannst du auch über Südtirol irgendwie fahren, dann kannst du Südtirol noch mitnehmen, also wenn du im Auto fährst. Und dann kommst du ins Piemont rein. Und das Piemont, das ist so wie Hobbitland so ein bisschen. Du fährst in eine andere Welt rein. Das ist der Wahnsinn. Das ist wunderschön.
Beste Reisezeit ist doch jetzt, oder? So Oktober?
Ja, weil dann halt auch die Reben im vollem Saft stehen. Oh. Das ist ja alles grüne Hügel. Ich finde, im Frühjahr sehen die Weinregionen immer so ein bisschen trist aus. Aber wenn natürlich das Blattgrün da ist, dann ist das einfach alles viel, viel schöner. Und dann die Zypressen dabei. Ich rede wie von so einem Tellergericht und auch die Zypressen dabei. Hey. Oh Mann, ey, ja. Nee, aber richtig, richtig schön. Und das ist heute auch unser Thema. Also
genau.
Halbes Thema. Chianti ist unser Thema.
Es geht um Chianti, was eine Weinanbauregion ist und damit auch ein Wein.
Hallo, hier meldet sich Lou einmal aus dem Schnitt. Nicht erschrecken. Mir ist beim Abhören der Folge nämlich aufgefallen, dass in der Episode nicht ganz klar wird, dass wir hauptsächlich vom Chianti-Classico-Gebiet sprechen. Bevor wir starten, also einmal fix im Detail. Das Chianti-Gebiet erstreckt sich fast über die gesamte Toskana und ist einfach ein riesiges Produktionsgebiet, das ja fast größer als Bordeaux ist und hauptsächlich für die Massenproduktion von Chianti genutzt wird. Im Gegensatz dazu liegt das historische Chianti-Classico-Gebiet zwischen Siena und Florenz und umfasst 70.000 Hektar Rebfläche, von denen jedoch nur 7.000 Hektar für die Produktion des qualitativ hochwertigen Chianti Classico genutzt werden. Und dieses historische Gebiet teilt sich in 7 Unterregionen, deren Namen zusätzlich auf dem Etikett angegeben werden können. Und aktuell ist das Bestreben nach Herkunftscharakter im Chianti-Classico-Gebiet sehr groß, weshalb diese 7 Unterregionen um weitere 11 noch enger gefasste Herkünfte ergänzt wurden. Und das Erkennungsmerkmal für Weine aus dem Chianti-Classico-Gebiet ist der schwarze Hahn bzw. der Gallo Nero. So, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Genau, also Chianti ist im Prinzip die Herkunft und hinter Chianti versteckt sich eine bestimmte Rebsorte, über die wir gleich noch im Detail sprechen werden, beziehungsweise über die wir schon im Detail gesprochen haben, aber die natürlich in dieser Folge auch Thema ist, weil sie halt einfach...
Überlagert.
Hauptdarsteller.
Die Traube ist, ne?
Ja, die Traube ist Hauptdarsteller in dem Weinchen.
Sangiovese.
Kennst du das Lied Espresso und Chianti?
Nee.
Ich habe ein Espresso für dich gemacht, so wie du ihn magst. Und ich habe ein Chianti eingekühlt. Wirklich? Für die Stunden danach. Das war unser Urlaubshit letztes Jahr, als wir nach Italien gefahren sind. Wir haben das nonstop gehört. Das war einfach der Ohrwurm.
Ey, was wird schön.
Chianti.
Wir sprechen über Chianti.
Es wird natürlich nicht Chianti ausgesprochen, es wird Chianti ausgesprochen.
Chianti. Wir sprechen über Herkunft logischerweise. Wir sprechen über die Rebsorte, die Sensorik, Geruch, alles logischerweise. Dann sprechen wir auch über Kombis, beste Kombis in Sachen Essen.
Ja, gibst mir mal dein Glas und kannst du weiterreden. Danke. Und?
Und warum auf Etiketten manchmal Classico steht, manchmal Reserva steht.
Superiore.
Superiore. So, aber jetzt erstmal den Tropfen der Woche.
Ja.
Der Wein der Woche.
So. Ja, dann cheers.
Cheers.
Also, das ist ein Chianti aus dem Jahr 2022. Da steht noch drunter DOCG, gehe ich gleich noch kurz drauf ein. Dann trocken ausgebaut und jetzt schnuppern wir mal rein. Da kommt doch hier direkt die volle Breitseite.
Aber richtig.
Kirsche.
Aber es ist die richtige Kirschseite.
Ne? Sehr viel Kirsche, vielleicht auch so gegrillte Zwetschge.
Gegrillt auf jeden Fall.
Oder?
Ja.
Hast es mal probiert? Das schmeckt richtig gut, gegrillte Pfläumchen. Oder viele haben ja, es gab auch mal so einen Sommerhype, da haben sie alle so Pfirsiche und Aprikosen gegrillt und so. Ja.
Hm? Mhm. Wirklich?
Das passt ja auch hervorragend, Aprikose und Pfirsich gegrillt zu Geflügel.
Mhm. Ist ja nice.
Mhm. Mhm. Was mir bei dem auch gut gefällt, ich finde, das ist einfach wirklich klassisch Chianti halt einfach. Das ist ein klassischer, der Jonas, der bedröppelt
gesabbert.
Sich. Gesabbert. Ist nicht schlimm, Jonas. Ausbogen das ist gesabbert. Mir auch schon mal passiert. Es ist so ein Einstiegs-Chianti, also ein Chianti aus dem Einstiegsbereich und hat halt viel Kirsche, wie gesagt, dieses gegrillte Zwetschge, dieses gegrillte Steinobstmäßige. Hat auch so ein bisschen was so Tomatengrüniges. Tomatenstängelchen, Tomatengrün, Rispen.
Cheers. Salute. Also lass uns mal starten von vorne. Ist es denn richtig, wenn ich sage, Chianti stammt aus Chianti, wenn es ein DOC ist? Ein geschütztes Weinanbaugebiet?
Ja, also es ist wie bei Prosecco. Ne? Du sagst ja auch, kommt nicht aus Prosecco, sondern es kommt aus dem geschützten Herkunftsgebiet Prosecco DOC. Und bei Chianti ist es halt eben auch.
Kommt aus Chianti in der Toskana?
Ja, würde ich.
Oh, gefährlich?
Ja, eigentlich ja nicht, weil zum Beispiel Montalcino ist ja eine Gemeinde, ne? Zum Beispiel in Italien, aber Chianti ist ja keine Gemeinde.
Aber es ist eine Weinanbauregion, oder?
Richtig, also ein geschütztes Herkunftsgebiet einfach. Aber man würde jetzt nicht sagen, ja, ich mache im Chianti Urlaub, sondern man würde sagen, wir fahren in das Chianti-Gebiet vielleicht, würde man sagen.
Genau.
Ja, ja, ich komme gerade aus dem Chianti-Gebiet.
In der Toskana.
So in der Toskana, ja.
Okay.
Ja. Das würde,
also auf
das
jeden
könnte
Fall,
man schon sagen.
Chianti wird in der Toskana produziert.
Ja, Chianti wird in der Toskana produziert und ist auch eine der, ja, auch bei den Deutschen eine der bekanntesten Weinanbauregionen Italiens. Und es ist auch eine der bekanntesten und bedeutendsten für die Italiener und Italienerinnen. Also es ist schon so eine sehr, sehr namenhafte Region. Und im Chianti, ich bin ja eigentlich so der Geschichtsfreak, aber das finde ich halt schon ganz cool. Also in der Toskana, da wird schon Wein gemacht bzw. angebaut seit der Zeit der Etrusker. Das war mal so eine, ja, sagt ihr eh was.
Etrusker, antike, ja, warte mal.
Ja, ich glaube, die haben irgendwann.
Vor Christi?
Ja, ja, 200 oder 800.
Antikes
vor
Volk.
Christi. Ja, ja,
antikes
so Volk. Antikes Volk.
Hatten eine Hochzeit und sind dann, glaube ich, aber kurz vor Christi Geburt sind die niedergegangen.
Ja, das weiß ich
gegangen.
Jetzt nicht so genau, aber auf jeden Fall haben die da auch schon Wein gemacht in der Toskana. Also da, also nur mal so.
Nicht nur da, glaube ich, auch in Umbrien. Also
ja,
ich meine, Etrusker waren Umbrien,
Toskana. Die haben ja in der Toskana gelebt, in Umbrien und noch irgendeinem. Aber das ist jetzt auch, das ist mir dann auch schon wieder zu viel Geschichte. Ich wollte nur damit sagen, wird sehr lange Wein gemacht.
Ja. Die haben man hat Erfahrung dort.
Ja. Und die Hauptanbaugebiete beziehungsweise die Hauptanbauzone des Chianti, die erstreckt sich zwischen Florenz und Siena. Siena ist ja auch so wunderschön. Warst du mal da?
Noch nie.
Ach, das ist also ist auch eine andere Welt, ne? Ja, und dann gibt es halt noch so kleinere Gebiete der Toskana, wo auch Chianti produziert
da
werden darf.
Da gibt es den Espresso noch für 1 Euro.
Und bedingt dadurch, dass halt 21.000 Hektar sind und wir haben halt nicht nur dieses eine Gebiet, sondern wir haben halt mehrere Gebiete, wie gesagt, von Florenz bis Siena, haben wir natürlich auch sehr viele Weinstile, also viele Chianti-Typen. Ja. Und was kann man noch sagen? Die Hauptanbauzone, wie gesagt, erstreckt sich von Siena bis nach Florenz oder Florenz bis nach Siena, ist ja wurscht. Und insgesamt gibt es, und ich denke, das ist sehr wichtig zu wissen, 7 Zonen, also 7 Produktionszonen. Also
die sind alle klimatisch unterschiedlich, oder?
Ja, die unterscheiden sich hinsichtlich der Bodenstruktur, also des Bodentyps und natürlich auch vom Klima auch. Ja.
Das ist ja abgefahren, das heißt dann, darüber sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch, entstehen ja völlig verschiedene Stile, was Chianti angeht.
Ja, also 7 Unterregionen, das kann man sich mal merken, ungefähr Hauptproduktionszone von Florenz bis Siena. Und dann gibt es auch so 2, 3 andere Bereiche und dementsprechend viele Weinstile. Es gibt nicht nur den einen Chianti, es soll ja auch so ein bisschen die Herkunft repräsentieren. Ja.
Bevor wir über diese Produktionszonen sprechen, geh noch mal ein bisschen mehr auf die Rebsorte ein, die hinter diesem Chianti steckt. Mhm. Sangiovese.
Sangiovese, ja.
Haben wir also auch schon drüber geschnackt vor ein paar Wochen.
Ja,
ne?
Also der Hauptbestandteil aller Chianti-Weine ist die rote Rebsorte Sangiovese. Muss mindestens 80% drin sein. Mhm. Ich finde das witzig, dass das so thematisiert wird, also bei Chianti, weil da sagt man immer, ja, wenn da Chianti draufsteht, dann muss da mindestens 80% Sangiovese drin sein. Da dürfen aber auch noch andere, sowohl autochtone als auch internationale Rebsorten mit von der Partie sein. Also 20% ist sozusagen Spielraum, ja. Aber das hast du ja in Deutschland auch. Also wenn Riesling auf dem Etikett steht, dann muss nur 85% Riesling drin sein. Der Rest kann auch, weiß ich jetzt, sein.
Und dann
machst du Weißburgunder halt auf.
Und trotzdem ist es dann keine Cuvée.
Ja.
Eigentlich ja schon, wenn man es genau nimmt.
Wenn du es genau nimmst, ist es eine Cuvée. Ja, wenn du es genau nimmst, ist es eine Cuvée.
Aber muss nicht ausgewiesen sein. Also da.
Nee, genau. Also hier ist ja auch, wie gesagt, nach der Herkunft etikettiert, zugelassen, sind halt eben, also beziehungsweise zugelassen, Hauptbestandteil ist immer der Sangiovese und dann außerdem zugelassen sind noch so Rebsorten, hatte ich ja gerade schon gesagt, autochtone als auch internationale, wie Canaiolo, Colorino, Cabernet Sauvignon oder zum Beispiel auch Merlot.
Canaiolo.
Kalorien. Ja, und früher durfte man auch noch weiße Trauben, also den Grundwein weißer Trauben auch noch hinzuschneiden. Ja. Das ist aber nicht mehr erlaubt. Aber ja, das, wie gesagt, was man sich merken muss, 80% Sangiovese und es sind halt auch noch oft andere Rebsorten mit von der Partie.
Was ist denn typisch für Chianti? Also so richtig typisch, egal welcher Stil es jetzt ist.
Also sehr, sehr typisch finde ich, wie gesagt, den Duft nach Kirsche, den wir ja auch hier haben. Tatsächlich auch Pflaume, vielleicht so ein bisschen das Grünliche von den Tomaten, also die Rispen. Oft hat man aber auch sowas Toniges, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen in der Folge 99, also Thema Sangiovese. Also es ist schon Sangiovese typisch, aber man hat halt eben auch oft so Noten wie Preiselbeeren oder Johannisbeere.
Also beerig, ne?
Ja, so beerig, ja. Aber ich würde in jedem Fall bei Kirsche bleiben.
Aber es ist halt, wenn man so in der Nase ist, auch so Lakritze.
Ja, oft hat man auch so würzige Noten, also wie zum Beispiel Leder, Tabak.
Bisschen schärfer auch.
Andere sagen Nelke, ja, kann auch typisch sein. Lakritz ist richtig. Und oft auch so Kaffee, also Espresso, Kräuter, Balsamico-Essig. All die Aromen, die eigentlich auch einen Sangiovese charakterisieren können, die typisch sind für oder die typisch sein können für Sangiovese. Ja. Und was natürlich auch noch sehr typisch ist für Chianti, ist so eine kräftige Säure- und Tanninstruktur, auch kommend von Sangiovese, der Rebsorte. Aber Chianti, jetzt, es gibt ja auch noch andere Weine, bei denen Sangiovese die Hauptrolle spielt. Chianti würde ich jetzt trotz dieser doch kräftigen Tanninsäurestruktur als nicht easy drinking einordnen, aber er ist schon sehr zugänglich, auch in der Jugend. Also den kann man immer easy trinken und ist jetzt nicht irgendwie so ein Brett vom Kopf, ja.
Wir haben ja eben schon ein bisschen über die Produktionszonen gesprochen. Mhm. Woher kommen denn so die besten Exemplare des Chiantis?
Also die ursprüngliche Grenze des Chianti-Gebiets liegt ja zwischen Florenz und Siena, ne? Also auch bekannt als Chianti Classico, also da meint man diese ursprüngliche Produktionszone. Und wir haben ja auch gesagt, dass es halt eben diese 7 Unterzonen gibt. Und dieses Chianti Classico, also diese ursprüngliche Zone, ist halt einfach bekannt für ein sehr warmes Klima, für tonhaltige Böden. Wenn man sich mit Chianti beschäftigt, dann fallen auch so Bodenarten wie Galestro-Mergel oder Albarese-Sandstein. Die bringen so die kräftigsten und die bringen so die, ja,
Markantesten
vielleicht Chianti-Weine hervor. Man sagt aber, dass man die besten Chianti-Exemplare eigentlich in oder aus höher exponierten Weinbergslagen stammen. Also weg von diesem sehr, sehr warmen, mhm. ne, kann man sich auch dann so ein bisschen ausmalen. Man hat dann auch, kommt natürlich auch auf den Lesezeitpunkt an, auf den anderen Ausbau, bla bla bla. Aber je wärmer natürlich, desto ja üppiger, kraftvoller kann Chianti halt eben werden. Mhm. Und wie gesagt, und wenn ich dann halt eben natürlich Weinberge habe, die höher exponiert sind, mhm. dann habe ich auch eher noch dieses Frische und dieses Elegantere und dieses Finessreiche und Filigrane.
Ne? Und da wahrscheinlich nicht so große Mengen, sondern einfach dann bessere Qualität.
Richtig, das ist nämlich auch ein Thema, Stichwort Qualität. Kennst du auch noch diese traditionelle Chianti-Flasche? Die ist so mit Bast ummantelt. Bei jedem Italiener steht die wahrscheinlich rum. Bei jedem, also italienischem Restaurant, findest du so eine Flasche, da ist so ein Bastding drum.
Aber es ist definitiv ein...
Die Fiasco-Flasche.
Es ist eine...
Ja, die heißt wirklich so.
Ja?
Ja, die heißt Fiasco-Flasche. Und es war ja auch in den 70er und 80er Jahren ein bisschen Chianti-Fiasco, weil einfach so viel Masse produziert worden ist. Und
Chianti, das ist ein Wein mit Vorurteilen für mich, absolut.
Ja, also es hat dann einfach leider so ein Billo-Image bekommen. Wobei sich Chianti gerade wirklich wandelt. Also deswegen machen wir auch die Folge hier. Sie haben bessere Qualitätskontrollen, die Ausbildung wurde besser, An- und Ausbau der Weine wurde immer besser. Und Chianti, da findest du jetzt wirklich extrem hochwertige Weine. Weiß ich nicht, kriegen jedes Jahr international wie viel Orden umgehangen und was weiß ich. Und Willi war auch gerade da, weil das jetzt gerade so wieder so ein bisschen in den Fokus rückt. Also die machen immer, der Sascha Speicher, das ist ein Kollege von uns, der schreibt für ein sehr bekanntes Weinmagazin. Der ist immer auf der Suche, was verändert sich gerade, wie ist die Entwicklung. Und sie waren jetzt gerade zusammen alle im Chianti-Gebiet. Und die waren total erstaunt, die ganzen Sommeliers, die dabei waren, weil sie gesagt haben, das hätten sie nicht erwartet. Wie krass gut sich einfach Chianti entwickelt hat.
Und das finde ich so spannend.
Wie viel,
ne,
bessere Qualität.
Da müssen ja dann alle in so einer Weinregion, müssen alle an einem Strang ziehen, ne, um das zu verändern. Ja. Das ist ja auch ein langer Prozess.
Also du wirst immer auch Masse haben oder halt Chiantis, die jetzt nicht so der Burner sind. Das,
naja,
hast du ja aber bei jedem Produkt.
Absolut.
Aber grundsätzlich kann man schon sagen, das ist, glaube ich, in naher Zukunft interessant wird, das zu beobachten.
Lass uns zum Abschluss nochmal einen Blick auf die Etiketten werfen. Mhm. Was bedeutet zum Beispiel Reserva, Superior und Co., also alles, was auf dem Etikett, ja, eines Chianti steht. Ne? Mhm. Also die kommen ja in verschiedenen Qualitätsstufen, die dann wahrscheinlich vermerkt sind auf dem
Etikett. Ja, also das habt ihr bestimmt schon mal alle gesehen. Fangen wir aber einfach mal an in der Qualitätspyramide ganz unten, Chianti. Ja, also ein normaler Chianti, wenn da nichts anderes draufsteht, muss mindestens, also es geht auch so ein bisschen um Reifezeit, um das vorwegzunehmen, muss mindestens 6 Monate gereift sein. Und das sind halt junge, frische, einfach zu trinkende Weine, Tischwein. Fertig. Also richtig, weißt du, so fruchtig, so wie der jetzt hier, unkompliziert. So Feschbarwein würde ich den jetzt mal, also so als Feschbarwein würde ich den jetzt mal so einordnen, mhm, oder zu einer rustikalen Pasta. Heißt, da musst du nicht drüber nachdenken, jung, frisch, einfach zu trinken. So. Dann kommt der Chianti Superiore. Also muss mindestens 1 Jahr gereift sein. Und da hat man, das ist schon ein Ticken kräftiger, also ein bisschen kräftigere Weine. Dann haben wir den Chianti Reserva. Kann man sich das wahrscheinlich eh herleiten. Muss mindestens 2 Jahre gereift sein. Und das sind so oft so, ein Chianti Reserva ist so das Beste, was oft ein Weingut dann hat. Und sagen so, das ist jetzt hier schon, mhm, unsere Premium-Nummer. Ja. Dann kommt der Chianti Classico. Beziehungsweise,
aber warte mal, Reserva, heißt das auch, lagern die dann auch in Fässern dann länger? Wenn sie reifen, Eichenfässer oder wo drin?
Ja,
sowas.
Richtig, genau. Ja, also einfach Holzfassausbau.
Bin ich ja immer nur bis zu einem bestimmten Punkt der Freund, ne, bei Holzausbau. Es kann auch, bei mir kann es immer anstrengend werden, so vom Geschmack her, wenn es zu lange ausgebaut ist.
Verstehe ich. Es kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wo das Holz herkommt. Ist es französische Eiche? Ist es amerikanische Eiche? Ist es Eiche aus, keine Ahnung, Rumänien? Also wir haben ja,
sind es Eichenflocken?
Sind es Eichenflocken? Und es kommt auch auf den Hersteller an, ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich eine Stilfrage. Also das ist auch ein riesiges Thema, ob jetzt das Weingut dem Hersteller vertraut oder das ist wie, ob ich mich entscheiden müsste, will ich, keine Ahnung, VW fahren oder Peugeot, mhm, oder so. Also das ist ein riesiges Thema. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, was für ein Toastungsgrad das Fass hat und wie oft das Fass belegt wurde. Und in dem Bereich sprechen wir jetzt eigentlich nicht von neuem Holz. Ja.
Ich hatte dich unterbrochen. Du warst gerade beim Chianti Reserva und wolltest jetzt zum Chianti Classico.
Ja, ich würde, um nicht irgendwie alle komplett zu verwirren, Chianti Classico lasse ich mal außen vor, weil ich das ja eigentlich gerade schon erklärt hatte. Nach dem Chianti Reserva kommt der Chianti Classico Gran Selezione.
Oh, der Gran Selezione.
Und der muss mindestens 2,5 Jahre gereift sein und gehört zu den besten Weinen der Region und der hat auch das kräftigste Säure- und Tanningerüst und das sind wirklich so Weine, die jetzt vielleicht nicht so easy drinking sind. Und nochmal hier, Chianti Classico ist wie gesagt einfach das ursprüngliche Chianti-Gebiet, das zwischen Florenz und Siena liegt.
Und bei so Chiantis Classico Gran Selezione würdest du auch sagen, dem sollte man ein bisschen Luft geben, bevor man ihn dann genießt.
Ja. Das kann man immer so pauschal nicht beantworten, ob der dann Luft braucht, weil ich ja auch nicht, also ich kenne den, ich weiß ja nicht, also ja, grundsätzlich ja, aber es kommt ja auch immer so ein bisschen auf das Weingut an, wie der Wein sich wirklich dann zu dem Zeitpunkt im Glas präsentiert, was für ein Jacken das ist, blablabla. Also.
Ja, so vom Gefühl.
Learning by doing, einfach mal ein bisschen karaffieren und dann gucken, was passiert.
Ja, oder manchmal ist gar nicht karaffieren, sondern einfach ein bisschen stehen lassen.
Ja, oder einfach ein bisschen stehen lassen, ein größeres Glas.
Ja. Ich finde immer so, wenn so ein Wein so 2,5 Jahre sich schon gelangweilt hat in so einem Fass, so, ne? Und dann öffnest du die Flasche wieder und holst ihn zurück ins Leben. Lass uns mal zusammenfassen. Chianti ist durchaus ein geschichtsträchtiger Wein. Mhm. Herkunft Toskana in Bella Italia. Und er muss mindestens aus, hast du gesagt, 80% Sangiovese bestehen. Mhm. Das ist die Haupttraubensorte. Mhm. 20%. Kann auch was anderes sein, ne?
Ja, 20% kann auch was anderes sein. Entweder autochtone Rebsorten und oder autochtone und oder internationale Rebsorten.
Dann habe ich mir aufgeschrieben, fruchtige Aromen, hast du klar erwähnt, also viel Beere. So. Wir haben kirschig, Blaubeere.
Also es ähnelt schon der Sangiovese-Typizität, ja.
Dann habe ich eben auch so ein bisschen was Gewürztes haben wir rausgerochen. Lakritze habe ich als, wirklich, zum Beispiel in unserem Wein der Woche, dem Chianti, das ist so, habe ich eine klare Lakritznase, ist lustig. Mhm. Dann viel Säure und kräftige Tannine.
Ja.
Also passt gut zu Speisen, kann man grundsätzlich sagen.
Vor allen Dingen auch zu tomatenbasierten Gerichten.
Ja, zu Pasta.
Zu Pasta zum Beispiel, zu Pasta. Pizza mit Tomatensoße als Basis und. Oder zu so einem Wildschwein-Ragout mit Tagliatelle. Ja.
Und was ich unterstrichen habe und auch spannend finde, weil ich habe ja vorhin gesagt, bei mir war es irgendwie so abgespeichert als Billowein, Chianti. Mhm. Chianti hat sich vor allem in den letzten Jahren, Jahrzehnten immer mehr verbessert.
Kontinuierlich verbessert, ja, auf jeden Fall. Und ich denke, dass die Entwicklung des Gebiets auch spannend bleibt zu beobachten.
Du hast gesagt, viele Medaillen wurden quasi vergeben für Wein aus Chianti.
Ob man da jetzt drauf steht, aber viel, ja, also sie rücken immer mehr in den Fokus, ne?
Und wir haben noch über die Begriffe wie Reserva und Classico auf den Etiketten gesprochen. Sie geben Hinweise auf Reifung und eben Qualität des Weins.
Ja, richtig. Und die Herkunft.
Und jetzt wollen wir nochmal was Schlaues im Weinlexikon nachschlagen. Mhm. Heute passt auch dazu DEWI.
DOC. DEWI, DOC.
Oder DOCG. Ne?
Oder DOCG, ja.
Lu's Weinlexikon.
Auf dem Wein steht jetzt zum Beispiel drauf DOCG. Und DOC ist eine italienische Qualitätsbezeichnung für Weine mit kontrollierter Herkunft. Mhm. Also das heißt, es gibt zum Beispiel Landwein und alles drum und dran. Und da, wo es halt vielleicht nicht kontrolliert wird. Und das ist jetzt aber DOC und steht, wie gesagt, für eine kontrollierte Herkunft. Und wenn DOCG, also wenn das G noch hinten draufsteht, dann wird das auch noch garantiert.
Aha.
Ja, also ist eine Stufe höher. Also es garantiert zusätzlich die Qualität des Weins durch strengere Kontrollen und auch höhere Anforderungen beim An- und beim Ausbau der Weine.
Das bedeutet aber auch, dass es ein geschützter Begriff ist. Chianti ist im Endeffekt ein geschützter Begriff.
Ist ein geschütztes Herkunftsgebiet, ja.
Kann nicht jeder draufschreiben, logischerweise.
Nein.
Verstehe. So einfach ist das. Du, zum Abschluss. Magst du noch, oder?
Ja, schenk nochmal was ein hier.
Und wenn ihr Fragen habt bezüglich Chianti oder irgendwelcher anderen Weinthemen, dann schickt uns eine Mail. cheers@edeka.de.
Oder slidet unsere DMs.
Das ist richtig. Auf Insta. Ja, haben wir einen schönen Kanal. Gibt es noch viele andere Sachen. Videos und gute Tipps, genau. Oder ihr schreibt sie einfach in die Kommis.
Ja.
So, im Podcast.
Im Podcast.
Ich freue mich auf nächste Woche.
Und gebt 5 Sterne und aktiviert die Glocke. Und bis nächste Woche.
Ja.
Bis nächste Woche Montag.
Cheers.
Tschüss. Cheers.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Du willst dich gesünder ernähren, langfristig und ohne Jojo-Effekt abnehmen oder einfach mehr über die aktuellsten Foodtrends wissen? Dann bist du genau richtig bei uns. Ich bin Julia Rohrmoser und Co-Hostin von ISSO, dem Ernährungspodcast mit Achim Sam. Ja, und im Podcast bin ich offensichtlich nicht alleine. Mit Achim habe ich einen echten Ernährungsexperten an meiner Seite.
Ja, und gemeinsam erklären wir jeden Donnerstag alles, was du schon immer über gesunde Ernährung wissen wolltest. Ganz einfach zu verstehen, alltagstauglich, aber ganz ohne Verbote oder erhobenen Zeigefinger. Wir beantworten bei ISSO deine Fragen rund um Ernährung.
Brauche ich wirklich Nahrungsergänzungsmittel? Was ist dran am Hype um Apfelessig? Ist Zucker wirklich so ungesund, wie alle behaupten? Und wie finde ich meine ganz persönliche Abnehmformel? Ihr habt die Fragen, ISSO die Antworten. Und auch mit fragwürdigen Trends und Hype-Wahrheiten räumen wir im Podcast auf. Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages? Nicht unbedingt. Warum? Das hörst du bei uns.
Also, weg mit Verboten in deiner Ernährung und hin zu einem gesünderen und genussvolleren Leben. Hör einfach mal rein. ISSO, der Ernährungspodcast mit mir, Achim Sam, jeden Donnerstag neu, überall, wo es Podcasts gibt.